Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Und heute geht's um ein Material, das die Menschheit seit Jahrtausenden begleitet. Leder.
Genau, und zwar nicht nur als Material, sondern als echtes Kulturgut. Schon in der Steinzeit haben Menschen angefangen, Tierhäute zu verarbeiten, als Nebenprodukt der Jagd.
Und die waren ja nicht dumm. Die haben schnell gemerkt, rohe Haut gammelt. Also musste man das irgendwie haltbar machen. Mit Räuchern zum Beispiel oder mit tierischen Fetten.
Das war sozusagen die Urform der Konservierung. Und im Mittelalter wurde das dann richtig professionell. Was viele nicht wissen, das Wort Leder, also Althochdeutsch Leda, konnte damals beides bezeichnen. Gegerbte Haut und Fell mit Haar. Handwerklich hat man aber schon unterschieden. Gerber und Kürschner waren sogar eigene Zünfte.
Also kein Unterschied zwischen dem, was wir heute Leder nennen, und Pelz?
Genau, sprachlich war das nicht immer trennscharf. Aber die Handwerker wussten genau, was sie taten. Die Zünfte waren da klar getrennt. Lass uns aber mal auf die vielfältige Verwendung schauen. Da wird's nämlich richtig spannend. Leder war ja nicht nur für Kleidung,
sondern für quasi alles. Taschen, Gürtel, Sättel, Riemen für Werkzeuge,
Bucheinbände, Trommelfelle, sogar Helme teilweise und natürlich Rüstungsteile, Armstulpen für Handwerker, Lederschürzen für Schmiede.
Das Material war echt unverzichtbar. Wenn man so drüber nachdenkt, wir haben heute auch noch überall Leder. Schuhe, Jacken, Taschen, Autositze.
Der Unterschied ist, damals gab es keine Alternativen. Kein Plastik, keine synthetischen Stoffe. Leder war das robuste, wetterfeste Material. Und es hatte sogar noch eine weitere Funktion, die heute komplett verschwunden ist.
Welche?
Tierhäute waren Zahlungsmittel. Fellgeld nannte man das. Also quasi wie ein früher Geldschein, nur eben aus Pelz.
Moment, man konnte mit Fellen bezahlen? Wie funktionierte das?
Es gab festgelegte Werte. Bestimmte Fellarten galten als Einheiten. Zobel, Marder, Eichhörnchen. In Skandinavien und Osteuropa war das weit verbreitet. Die Leute haben damit Steuern bezahlt, Abgaben, sogar Bußgelder.
Eichhörnchenfelle als Steuern? Das ist so anders als alles, was wir heute kennen.
In Norwegen wurde nach Häuten gerechnet. In abgelegenen Binnenlandregionen wie Telemarken hielten sich solche Naturalabgaben besonders lange. Da kam Münzgeld einfach später an. Und in Russland und Sibirien, da liefen Tributzahlungen in Zobelfällen teilweise bis ins 19. Jahrhundert.
Das zeigt ja, wie wertvoll das Material war. Nicht nur praktisch, sondern wirklich als Wertanlage.
Und dann gibt's noch eine Verwendung, die mich persönlich am meisten...
Das mit dem Kochen?
Du kennst mich zu gut. Ja, Lederbeutel wurden tatsächlich zum Kochen verwendet.
Okay, aber wie soll das funktionieren? Leder über Feuer halten?
Nein, cleverer. Man hat den Lederbeutel mit Wasser gefüllt, dann im Feuer Steine erhitzt, die wurden richtig glühend heiß, und die heißen Steine hat man ins Wasser geworfen.
Und das Wasser hat dann gekocht?
Exakt. Die Steine geben ihre Hitze ab. Das Wasser fängt an zu sieden. Dann wirft man Fleisch rein, Gemüse, Kräuter. Und wenn's abkühlt, legt man neue heiße Steine nach.
Das ist eigentlich genial. Kein Topf nötig, kein Metall.
Richtige Steinzeitsuppe, im wahrsten Sinne. Und je nach Fleischstück dauerte das unterschiedlich lang. Zartere Teile nach 30 Minuten bis einer Stunde schon gar, aber zähe Stücke brauchten deutlich länger.
Mit einem Lederbeutel, das muss man sich erst mal vorstellen.
Und das erklärt auch, warum Gerben so wichtig wurde. Gegerbtes Leder ist halt haltbarer. Mit straffer Rohhaut geht's zwar auch, solange die nicht direkt ins Feuer kommt, aber das ist viel anfälliger.
Also die Gerbung war nicht nur für Haltbarkeit, sondern auch für Wasserbeständigkeit?
Unter anderem ja. Gegerbtes Leder wird dehnbar und fest zugleich, widersteht Wasser besser, fault nicht so schnell. Erst die Gerbung macht aus einer vergänglichen Tierhaut ein langlebiges Material.
Und wie genau das funktionierte, das Gerben, das war bestimmt kein einfacher Prozess.
Oh, das war ein echter Kraftakt, mit ziemlich üblen Nebeneffekten. Aber das ist eine Geschichte für sich. Aber wie sah das jetzt konkret aus, so eine Gerberei im Mittelalter? Die waren ja nicht mitten in der Stadt angesiedelt.
Nein, definitiv nicht. Gerbereien wurden fast immer an Flüsse gebaut oder an den Stadtrand verbannt. Oft in eigenen Vierteln, abgetrennt vom Rest.
Wegen des Wassers, das sie brauchten?
Auch. Die brauchten enorme Mengen Wasser für den Gerbprozess. Aber der Hauptgrund war ein anderer. Der Gestank. Gerbereien haben fürchterlich gestunken. Verwesende Häute, Fäulnis, chemische Brühen.
Das Handwerk hatte deshalb auch einen ziemlich schlechten Ruf, oder?
Es galt als unreines Gewerbe. Schmutzige Arbeit, buchstäblich. Die Gerber standen in der sozialen Hierarchie nicht besonders weit oben, obwohl ihre Arbeit absolut unverzichtbar war.
Und dazu kam noch ein echtes Gesundheitsrisiko: Milzbrand. Die Gerber konnten sich durch verunreinigte Tierhäute infizieren.
Milzbrand? Das ist doch diese Krankheit, die auch heute noch gefürchtet ist.
Genau, Bacillus anthracis, der Erreger. Die Sporen können jahrzehntelang in der Umwelt überleben. Und wenn ein Gerber eine kontaminierte Haut bearbeitet hat, besonders trockene Felle, dann konnte er die Sporen einatmen oder über kleine Hautverletzungen aufnehmen.
Bei der Arbeit mit Messern und scharfen Werkzeugen hatte man ja ständig kleine Schnitte.
Und dann bildete sich dieser charakteristische schwarze Schorf, Milzbrandkarbunkel genannt. Bei der Hautform war das noch behandelbar, irgendwie. Aber die Lungenform, wenn man die Sporen eingeatmet hat,
war tödlich.
Praktisch immer. Innerhalb von Tagen. Es gab ja keine Antibiotika.
Das relativiert diese Vorstellung vom niederen Handwerk ziemlich. Die Gerber haben ihr Leben riskiert.
Jeden Tag. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, wurde das Gewerbe ab dem Spätmittelalter in vielen Regionen zunehmend streng reguliert. Das Zunftwesen hat die Gerberei unter seine Kontrolle gebracht, wobei das regional unterschiedlich ablief.
Das Zunftwesen war ja generell so organisiert, dass es Qualität sichern sollte. Bei den Gerbern wurde ab diesem Zeitpunkt die Lederherstellung von der Lederverarbeitung getrennt.
Also Gerber und Schuhmacher waren plötzlich verschiedene Zünfte?
Gerber, Schuhmacher, Sattler, Teschner. In größeren Städten oft alle getrennt, in kleineren Orten gab es aber auch Sammelzünfte. Und das hatte mehrere Gründe. Die Gerbung ist ein komplett anderer Prozess als das Zuschneiden und Nähen. Andere Werkzeuge, andere Investitionen, andere Risiken.
Und natürlich die Interessenkonflikte. Die verarbeitenden Berufe wollten günstiges Leder einkaufen, die Gerber wollten höhere Preise. Wo die Zünfte getrennt waren, konnten die das besser aushandeln.
Innerhalb der Gerberzunft selbst gab es dann auch noch Spezialisierungen. Da waren die Weißgerber, die Rotgerber,
die Sämischgerber, die Pelzzurichter.
Genau. Jeder mit seinen eigenen Techniken und Produkten.
Und in Deutschland ging das sogar noch weiter. Die Spezialisierung war vor allem innerhalb der Städte wichtig. Je nachdem, welches Vieh und welche Gerbrinden verfügbar waren. War halt praktisch. Wo viele Winder geschlachtet wurden, gab es auch mehr Großviehhäute für die Gerber.
Und im Süden?
Die Spezialisierung innerhalb der Städte war oft wichtiger. Rotgerber mit Eichenlohe für schweres Sohlenleder, Weißgerber mit Alaun für weiches, helles Handschuhleder. Das war zünftig streng getrennt. Die durften nicht mal dieselben Häute verarbeiten.
Das ist ja wie heute mit den Fachabteilungen in einer Firma. Verschiedene Zünfte für verschiedene Produkte. Alles klar geregelt. Keiner pfuscht dem anderen rein.
Die Spezialisierung machte auch Sinn. Wenn eine Stadt oder ein Handwerksviertel dieselben Techniken perfektioniert, dieselben Rohstoffe beschafft, dasselbe Know-how weitergibt von Generation zu Generation,
dann wird die Qualität immer besser und der Ruf verbreitet sich. Wenn du im Mittelalter gutes Geschirrleder wolltest, gingst du zum Rotgerber, für feines Handschuhleder zum Weißgerber. Die Leute wussten genau, wer in ihrer Stadt was am besten konnte.
Die Zünfte haben auch die Qualität streng kontrolliert. Dicke des Leders, Gerbdauer, erlaubte Zusatzstoffe, alles vorgeschrieben. Verstöße wurden mit Geldstrafen bestraft. Im schlimmsten Fall wurde dir das Verkaufsrecht entzogen.
Das war quasi so eine Art mittelalterlicher Verbraucherschutz. Die Zunft bürgte für die Qualität ihrer Mitglieder.
Und gleichzeitig schützte sie die Mitglieder vor zu viel Konkurrenz. Wer in einer Stadt als Gerber arbeiten wollte, musste der Zunft beitreten. Zunftzwang nannte sich das.
Also ein geschlossenes System?
Ziemlich geschlossen, ja. Lehre, Gesellenjahre, oft Wanderschaft, dann irgendwann Meisterprüfung, Gebühren zahlen, das wurde über die Zeit immer formaler. Im Mittelalter hing viel von Region und Stadt ab. Richtig streng wurde das System eher Richtung frühe Neuzeit.
Das klingt nach einem langen Weg, aber auch nach einem System, das funktioniert hat, über Jahrhunderte.
Das Handwerk hat sich eben professionalisiert. Vom stinkenden Gewerbe am Stadtrand zu einer durchorganisierten Industrie mit Qualitätsstandards und Spezialisierung. Jetzt wird's technisch, der eigentliche Gerbprozess. Und ich sag mal so, das war kein simples Handwerk. Das war Chemie, bevor es das Wort überhaupt gab.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da eigentlich mit der Haut?
Im Kern geht's darum, eine rohe Tierhaut haltbar zu machen. Unbehandelt würde die verfaulen, hart werden, sich zersetzen. Beim Gerben werden Gerbstoffe eingesetzt, die das Kollagen in der Haut vernetzen und stabilisieren. Das macht's dann quell- und fäulnisbeständig und so wird aus Haut Leder.
Und das macht das Leder dann wasserfest und, naja, überhaupt erst nutzbar.
Genau. Gegerbtes Leder widersteht Wasser, Hitze, Mikroorganismen und es wird gleichzeitig dehnbar und fest. Das ist das Besondere. Aber bis dahin war es ein langer Weg.
Wie viele Schritte waren das?
Einige. Also erst wurden die frischen Häute beschnitten, unbrauchbare Teile aussortiert. Dann konserviert man sie, entweder mit Salz oder durch Trocknen. Oder man hat sofort weitergearbeitet, wenn die Kapazität da war.
Frische Häute gammeln ja schnell.
Richtig, deswegen musste es zügig gehen. Der erste richtige Arbeitsschritt hieß Weiche. Die Haut kam in Wasser, um ihren ursprünglichen Feuchtigkeitsgehalt zurückzubekommen. Wenn sie vorher getrocknet war, war sie ja hart wie ein Brett.
Das kennt man ja. Trockenes Leder ist steif und spröde. Erst mit Feuchtigkeit wird es wieder geschmeidig.
Genau. Und dann kam der Äscher. Das war eine Grube oder ein Bottich mit Kalkmilch. Da lag die Haut dann Stunden, manchmal Tage drin.
Was bewirkt der Kalk?
Zwei Dinge. Der lockert das Fasergefüge auf, macht die Haut quasi empfänglich für die späteren Gerbstoffe und er löst die behaarte Oberschicht ab. Nach dem Äscher war die Haut enthaart und aufgeweicht. Die nannte man dann Blöße.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Blöße, also die nackte Haut sozusagen.
Und die musste dann entfleischt werden. Auf dem sogenannten Gerberbaum, das war so ein schräg gestellter Holzblock, wurde die Haut ausgespannt und mit speziellen Messern bearbeitet. Alles, was noch an Fleischresten, Fett, Bindegewebe dran war, wurde abgeschabt.
Das klingt nach harter körperlicher Arbeit.
Absolut. Stundenlang schaben, in gebückter Haltung. Und danach? Nein, warte, ich habe einen Schritt vergessen. Vor dem eigentlichen Gerben kam noch der Entkalker. Der Kalk musste wieder raus aus der Haut.
Warum?
Weil die Gerbstoffe sonst nicht richtig eindringen können. Der pH-Wert musste wieder auf ein natürliches Level gebracht werden. Erst dann war die Haut bereit für die eigentliche Gerbung.
Und da gab es verschiedene Methoden?
Ja, mehrere. Bei der Sämischgerbung zum Beispiel wurden gerbende Öle verwendet. Tran von Fischen oder auch...
Hirnmasse? Ich habe davon gehört, aber wirklich... Gehirn?
Wirklich Gehirn. Das klingt erstmal seltsam, funktioniert aber hervorragend. Tierhirn enthält große Mengen an ungesättigten Fettsäuren und Phospholipiden, Lecithin zum Beispiel. Wenn man das in die Haut einarbeitet und trocknen lässt, oxidieren diese Fette.
Und diese Oxidation?
Die verbindet sich mit dem Kollagen in der Haut, schafft neue Bindungen, vernetzt das Gewebe. Das Ergebnis ist ein weiches, geschmeidiges Leder. Sehr zäh, aber trotzdem flexibel.
Die wussten also instinktiv, was chemisch funktioniert, ohne die Chemie zu kennen.
Jahrhunderte von Erfahrung. Bei der Sämischgerbung wurde Tran oder Fischöl von Hand einmassiert. Hirngerbung ist ein verwandtes, aber eigenes Verfahren. Dann getrocknet, gewaschen, wieder getrocknet und dann gewalkt, also mechanisch bearbeitet, um es weich zu kriegen. Das dauerte einige Tage bis Wochen.
Und die andere Methode, die Lohgerbung?
Die war komplett anders. Pflanzliche Gerbstoffe, Eichenrinde, Kastanienholz, verschiedene Baumrinden. Die wurden in einer Lohmühle gemahlen und mit Wasser ausgelaugt, um eine Gerbbrühe herzustellen.
Und dann kamen die Häute da rein?
In die Gerbergrube, ja. Und da lagen sie. Wochen, Monate teilweise. Die Brühe war sauer von den Tanninen und verbreitete einen fürchterlichen Gestank. Plus ungesunde Dämpfe, Schwefelwasserstoff aus zersetztem Eiweiß und bei der Vorbehandlung im Escher auch Ammoniak.
Kein Wunder, dass die Gerbereien am Stadtrand waren.
Niemand wollte das in der Nähe haben. Und das Interessante
ist, dass wir heute noch pflanzlich gerben.
Ja, Vegetabilgerbung nennt sich das. Wird für hochwertiges Leder immer noch verwendet. Dauert länger als moderne Chromgerbung, aber das Ergebnis ist anders. Natürlicher Geruch, altert schöner.
Die Chromgerbung ist dann die industrielle Variante?
Die schnelle, mit Chromsalzen. Dauert Stunden statt Monate, wurde erst im 19. Jahrhundert entwickelt. Der Großteil des heutigen Leders wird so hergestellt, aber die traditionellen Methoden, die haben ihre Berechtigung behalten.
Was ist eigentlich mit den ganzen Abfällen passiert? Bei so einem Prozess fällt ja einiges an.
Hier kommt die mittelalterliche Effizienz. Nichts wurde weggeworfen. Die Fleischreste, Hautreste, alles, was beim Entfleischen und Beschneiden anfiel, das wurde zu Gelatine verarbeitet. Oder zu Hautleim.
Die haben wirklich alles verwendet. Wie bei einem Tier nach der Schlachtung. Von der Nase bis zum Schwanz.
Das Prinzip war dasselbe. Kein Abfall, alles hat einen Nutzen. Gelatine für Lebensmittel, Hautleim als Klebstoff für Holzarbeiten, Buchbinderei. Das war wirtschaftlich gedacht, aber auch notwendig. Ressourcen waren kostbar.
Nachhaltigkeit avant la lettre.
Könnte man so sagen. Und das Leder selbst, wenn der ganze Prozess abgeschlossen war, hatte man ein Material, das Generationen überdauern konnte. Und neben den vielen praktischen Anwendungen, die wir schon erwähnt haben, gab es noch einen Bereich, in dem Tierhaut die Kultur maßgeblich geprägt hat.
Oh, da bin ich neugierig. Du denkst sicher an die Rolle, die es für die Aufbewahrung von Wissen gespielt hat?
Genau, aber nicht nur als Schutz für Bücher, also als Einband.
Ah, du meinst als das Papier selbst.
Exakt, das Material, auf dem die wichtigsten Texte geschrieben wurden, war ja kein
Papier, sondern eben auch Tierhaut.
Und diese spezielle Form der Hautverarbeitung für das Schreiben war ein ganz eigenes Handwerk.
Stimmt, das war ja nicht gegerbt im eigentlichen Sinne, sondern anders behandelt.
Wusstest du, dass aus nicht gegerbtem Leder Pergament gemacht wurde?
Pergament, also das Schreibmaterial?
Genau, die Haut wurde anders behandelt, nicht gegerbt, sondern gespannt und getrocknet. Das Ergebnis war ein glattes, beschreibbares Material, viel haltbarer als Papier. Manche Pergamente aus dem Mittelalter sind heute noch lesbar.
Also quasi die Festplatte des Mittelalters. Alle wichtigen Dokumente, Urkunden, religiöse Texte.
Auf Tierhaut geschrieben, ja. Und das Praktische war, wenn man einen Fehler machte, konnte man die Tinte abkratzen und neu schreiben. Palimpsest nannte man das.
Das erklärt auch, warum Leder so wertvoll war. Es konnte fast alles. Und die Produktion war hauptsächlich lokal, oder?
Regional, ja, für den Alltagsbedarf. Jede größere Stadt hatte ihre Gerbereien. Aber hochwertiges Leder Cordovan aus Spanien zum Beispiel, das wurde durchaus über weite Strecken gehandelt. Für den normalen Bedarf haben die Leute aber mit dem Material gearbeitet, das vor Ort verfügbar war.
Das erklärt auch, warum bestimmte Gerber in einer Stadt so einen guten Ruf hatten. Wenn ein Rotgerber besonders gutes Sohlenleder produziert hat, dann hat sich das rumgesprochen. Und die Nachfrage kam auch von außerhalb.
Genau, aber für den Alltag, Schuhe, Gürtel, Beutel, kam das Leder aus der nächsten Gerberei. Kurze Wege, direkte Beziehungen zwischen Handwerkern.
Und das Material wurde geschätzt?
Absolut. Festigkeit und Wetterbeständigkeit waren die Hauptgründe. Leder hielt Wind und Regen stand, war strapazierfähig, konnte repariert werden. Das war kostbar in einer Zeit, wo man nicht mal eben was Neues kaufen konnte.
Wenn ich mir das so überlege. Also das mit dem Lederbeutelkochen zeigt ja, wie praktisch die gedacht haben. Ein Material, das ordentlich Wärme aushält, zumindest indirekte, gut wasserabweisend wird, wenn man es richtig behandelt und kaum fault. Warum sollte man das nicht auch in der Küche nutzen?
Die haben aus der Not eine Tugend gemacht. Kein Metalltopf? Macht nichts. Der Lederbeutel tut's auch.
Und das Faszinierende ist, dieses Handwerk lebt weiter. Vegetabile Gerbung gibt es immer noch. Die Techniken haben sich verfeinert, aber das Prinzip ist gleich geblieben.
Über Jahrhunderte bewährt. Und wer heute ein gutes Stück Leder in der Hand hält, ob für Reenactment, Lab oder einfach weil es schön ist, der steht in einer langen Tradition.
Genau das finde ich so spannend an dem Thema. Es verbindet uns mit einer Zeit, die so anders war. Und doch die Handgriffe, die Materialien, die Wertschätzung für gute Arbeit, das ist geblieben.
Ein Handwerk, das die Menschen begleitet hat, von der Steinzeit bis heute.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude daran wie wir.
Wenn euch das Thema interessiert hat, auf battlemerchant.com findet ihr nicht nur Lederprodukte aller Art, sondern auch im Blog noch viele weitere spannende Artikel rund um Geschichte und Handwerk.
Schaut gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.